Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zuhören, der Podcast. Mein Name ist Alexandra Perl und ich habe heute einen ganz besonderen Gast in unserem Studio. Und stellt euch doch mal folgende Szene vor. Ein kleines Krankenhauszimmer, steriles Licht, das Summen der Geräte und auf dem Bett liegt ein kleiner Patient, müde, blass, vielleicht etwas ängstlich. Und plötzlich öffnet sich die Tür und hereinspaziert jemand in riesigen Schuhen mit einer roten Nase und einem Koffer voller Überraschungen und der Raum verwandelt sich in Leichtigkeit und Neugier. Warum? Nun, da ist jetzt jemand, der nicht nur Späße macht, sondern vor allem alles tut, er hört zu. Unser heutiger Gast ist Reinhard Horstkotte, künstlerischer Leiter der Roten Nasen Deutschland e.V., einer Organisation, die mit Humor, Empathie und viel Feingefühl in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen für Lachen und Lebensfreude sorgt. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Manege frei für Reinhard Horstkotte. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Reinhard, bei den Roten Nasen, da steckt ja viel mehr dahinter, als einfach nur Späßchen zu machen, sondern ihr begleitet Menschen in schwierigen Situationen, ihr seht die, geht auf sie ein und greift Emotionen auf. Das schauen wir uns gleich an, aber ich darf dich herzlich bitten, dich erstmal vorzustellen.
Ja, hallo nochmal, ich bin Reinhard Horstkotte, ich bin jetzt seit 40 Jahren fast, würde ich mich Clown nennen, wobei ich mich das immer nicht traue, weil das so ein hoher Anspruch ist, also ein guter Clown war für mich immer das Höchste und das ist etwas, was ich hoffe zu sein und was es immer wieder anzustreben gilt für mich. Und ich bin habe angefangen, auf den Straßen von Florenz zu spielen, habe die Schule geschmissen. Meine Eltern sind beides Juristen. Ich sag immer, meine Mutter war eine hohe Richterin, also ich hatte keine andere Wahl, als Clown zu werden.
Das ist ja kein Bildungspodcast hier.
Genau. Ja, ich sag schon, also weil das ist ja recht ungewöhnlich, dann aus so einem akademischen Haus dann, oder vielleicht gerade nicht ungewöhnlich, so einen Berufsweg einzuschlagen. Ich habe dann Straßenmusik gemacht, also habe Percussion, ich bin viel getrommelt und bin dann 85 nach Berlin gegangen und habe da die Artistenschule besucht und war aber eigentlich sehr schnell verliebt in den Clown. Und irgendwann, das hat dieses Philosophische, also dieses Philosophische, dieser Clown, der für mich, ich hatte immer so dieses Bild, der Clown sitzt vor so einem Zirkuswagen und ist ein Menschenfreund. Der kann eigentlich alles, was der Zirkus so zu bieten hat. Mhm. Und trotzdem muss es nicht machen. Er muss niemandem irgendwas beweisen, sondern es war relativ sentimental, das Bild. Er ist so für die Herzen der anderen da. Es war ein sehr romantisches
schön.
Bild. Ja. Ja, so, und es war so ein Mensch, der eben das pure Menschsein verkörperte.
Ja.
Also das war für mich, ich glaube, letzten Endes war es gar nicht so ein Berufswunsch, sondern mehr so eine Seinsqualität, nach der ich mich gesehnt hatte. Mhm. Na, aus diesem rationalen, extrem rationalen, juristischen Elternhaus kommend, habe ich mich, glaube ich, nach etwas anderem gesehnt als die Gesetze, als die rationale Welt. Und die hat der Clown für mich auf eine besondere Art und Weise verkörpert. Genau. Und dann bin ich eben, dann habe ich eben diese Artistenschule besucht und dann habe ich noch andere, ich habe dann noch andere Wege eingeschlagen. Ich habe mich in einer Organisation engagiert, die sich nach der Wende für den interkulturellen, interreligiösen und interdisziplinären Dialog eingesetzt hat. Ich habe wir haben den Dalai Lama organisiert, wir haben Künstler aus den verschiedensten Richtungen, Patti Smith, Andreas Vollenweider und Marianne Gräfin Dönhoff haben wir an einen Tisch gesetzt, also und an die Probleme der heutigen Zeit zu diskutieren. Und und das habe ich wesentlich mitorganisiert und es war aber im Grunde auch so eine, wie soll ich sagen, es war wie wenn ich auch hier aufs ganze Menschsein geblickt habe, also wo es hier um alles, also wo es hier, es war, entsprach auch einer Sehnsucht und die Sinnhaftigkeit meiner Existenz ganz zu umfassen, wenn man so will.
Ja. Also Sein
genau,
steht da ganz
genau. Und im Mittelpunkt. Ja, und dann habe ich irgendwann aber genug gehabt von den ganzen Promis, also weil ich habe dann gemerkt, okay, das hast du die alle organisiert, manche Leute, wo ich irgendwie die ich eben auch nicht so toll fand, manche Leute, die ich großartig fand, die ich sehr bewundert habe. Und dennoch, und gleichzeitig war es eben so, was mache ich eigentlich? Und dann bin ich wieder zurück zum Clown gegangen und habe eben diese Klinik-Clown-Arbeit kennengelernt. Ja. Und habe auch viele Auftritte gemacht, habe dann eine Familie gegründet, habe dann mit Clown sein mein Geld verdient, habe Kindergeburtstage, Partys, Zirkusvorstellungen, Theatervorstellungen, alles gemacht, um eben Kohle ranzuholen.
Ja, ganz klassisch.
Und habe dann Gigs, Mucken gemacht, wie wir in Berlin sagen. Und dann irgendwann habe ich dann diese Arbeit im Krankenhaus in den 2000ern kennengelernt und bin dann sehr schnell reingerutscht und habe eigentlich gemerkt, wow, das ist eigentlich etwas, was ich toll finde.
Ja.
Wir bringen Kunst in eine Welt wie das Krankenhaus, die wo alle Menschen da sind und wo auch Alltag stattfindet. Also die Kunst nicht abgekapselt auf irgendeiner Bühne oder in irgendeiner Galerie, sondern da, wo es eben das Leben eben passiert. So und das hat mich wirklich fasziniert. Und du hast ja vorhin in deiner Anmoderation gesagt, jemand, der wirklich zuhört. Und das hat mich erinnert an meine erste Begegnung mit einem kranken Kind.
Ja. Da kommen wir bestimmt auch gleich zu. Deine Clownsausbildung und dann bist du zu den Roten Nasen gekommen. Und die gab es aber schon. Und
ich habe die sozusagen ein bisschen mit initiiert. Also ich habe das, vorher gab es noch einen kleinen anderen Verein in Berlin, die sind dann gekommen. Es ist eine relativ, damals schon eine große Organisation gewesen. Die kam aus Österreich, aus Wien und hatten, was ich damals toll fand, hatten einen hohen künstlerischen Anspruch. Das heißt also, für sie war der Clown nicht nur so die Pappnase, sondern es war wirklich ein schauspielerischer, artistischer, künstlerischer Beruf, der einem alles abverlangt im Grunde. Und das fand ich cool. Das fand ich toll, diese Konzentration auf das Künstlerische.
Ja.
Und wir sagen ja auch, wir sind eine künstlerische Organisation und wir sagen ganz bewusst, wir könnten ja auch sagen, wir sind eine Hilfsorganisation, sondern wir sagen, wir sind eine künstlerische Organisation und deswegen konzentrieren wir uns so auf die Kunst. Und die hat dann, mit der haben wir dann uns zusammengetan und dann bin ich ziemlich schnell auch künstlerischer Leiter geworden. Und ja, seitdem mache ich das.
Das heißt, du arbeitest selbst noch im Krankenhaus ab und an und bildest Menschen aus, die Krankenhausclowns werden möchten.
Genau, ich bilde Leute aus, ich baue neue Programme und Formate auf.
Ja.
Es fing an ja mit im Kinderkrankenhaus, sehr viel auf der Onkologie, dann ging das sehr schnell auch in die Geriatrie, wo wir für Menschen mit Demenz spielen. Und dann 2015 vor allem haben wir sehr viel auch für Geflüchtete gemacht, als dann die Syrien-Krise war. Und es ging jetzt auch weiter mit der Ukraine, mit dem Krieg in der Ukraine.
Dann gibt es auch keine Sprachbarrieren. Also ihr habt ja so eine künstlerische Sprache, wahrscheinlich Humor. Und das ist universell einsetzbar.
Ja, das ist ein großes Thema. Also es ist, wir sagen, Schwerkraft funktioniert überall. Überall. Und das ist eben, nicht alle haben den kulturellen Kontext. Ja, also wenn da jemand kommt, ich habe ja auch viel in anderen Ländern gearbeitet, also in Afrika und in Indien und in Palästina und in vielen anderen Regionen und vor allem, ich war mal auch, habe auch mal in Bangkok eine Vorführung in einem Waisenhaus gemacht aber auch vor allem die in Afrika, das war dann so, dann kam ich dann als so ein weißer großer Mann vor den ganzen, ich habe da so ein kleines Projekt im Busch in Südafrika und als ich zum ersten Mal da war, da haben die mich mit der roten Nase gesehen. Und die standen dann da und waren ziemlich irritiert, weil es ist immer noch so, dass ich ein weißer Mann bin dort und der hatte eine Nase auf und weiß nicht, wie er sich auf den Stuhl setzt. Und das war erstmal komisch für die, für die meisten, fast ausnahmslos dunkelhäutigen Kinder. Und dann, und dann habe ich mich daneben gesetzt und das, was das Entscheidende ist, ist das eigentlich, was du sagst, ist das, im weitesten Sinn kann man das auch Zuhören nennen. Das ist der Blick in die Augen, dass ich das Wahrnehmen des Publikums und wenn das Publikum dann mich wahrnimmt, dann entdecken sie, dass das, was ich tue, ein Spiel ist. Und das Spiel ist in der Tat universell.
Ja,
so Verstecken oder Fangen wird auf der ganzen Welt gespielt. Also und so gesehen ist es universell. Ja, auch wenn wir im Seniorenheim zum Beispiel Sprache benutzen auch.
Kommen wir mal auf das Thema Zuhören. Würdest du sagen, dass du eine besondere Art hast, Menschen zuzuhören? Oder wie sieht denn dein Zuhören eigentlich aus?
Ja, genau, da komme ich zu dieser Geschichte, weil das hast mich eben an deine Anmoderation dran erinnert.
Yeah.
Und zwar, du hast ja gesagt, dass wir ins Zimmer kommen von dem kranken Kind und zuhören. Und das ist wunderschön. Also das hört man auch so nicht, dass das so gesehen wird. Mhm. Und als ich meine erste Vorstellung, also wir sagen dazu Clownvisite, gemacht habe im Krankenhaus in Berlin. Das war in einer Fachstation für Mukoviszidose-Krankheit der Kinder. Das ist zystrische Fibrose, heißt das, und das ist die am öftesten auftretende Stoffwechselerkrankung, die es gibt. Und damals, vor 20 Jahren, als ich dann diese Visite gemacht habe, es war einfach nur tödlich. Also es bildet sich ganz viel Schleim
in der Lunge
und die müssen abhusten und das geht dann sehr oft auf die Organe und Kinder sind dann sehr schnell verstorben. Und mein erster Auftritt war heftig. Es war so, dass ich eine Übergabe bekommen habe von der Psychologin, denn die sagte mir, da sitzt der, nennen wir ihn jetzt einfach mal Stefan, der Kleine ist 10 und da gibt's keine Überlebenschancen mehr. Er ist bei seiner Mama. Die hat Rooming In, das heißt, die ist bei ihm im Zimmer. Und die Psychologin sagte mir, ja, weißt du, die Mutter, das ist ganz schwer für die. Weil auf der einen Seite ist sie eine Mutter, die immer noch einen frechen 10-jährigen Sohn erzieht. Auf der anderen Seite weiß sie, dass dieser Junge geht. Und so bin ich dann das war mein erstes Zimmer, glaube ich. Also es war nicht Blinddarm oder mal eben ein bisschen Halsschmerz und dann Mandeln raus. Es war ein Kind, was am Sterben lag. Und ich bin dann reingekommen. Und ich weiß noch, ich hatte ganz viel Sachen dabei, um mich abzusichern. Ich hatte eine Trommel, eine Turnmatte, einen Riesenkoffer, was wir heute gar nicht mehr machen. Auf so einer Sackkarre habe ich das mitgenommen.
Ja.
Und dann habe ich geguckt, das Kind, die Mutter angeschaut, habe ich angefangen zu jonglieren.
Mhm.
Und das Kind hat überhaupt nicht reagiert. So. Und da fängt man schon an zuzuhören. Ne? Also du machst nicht dein Programm, du fängst an, was zu tun. Und du merkst dann, okay, was passiert hier jetzt aufgrund dessen, dass ich das jetzt gemacht habe?
Dann geht es um Resonanz an der Stelle oder um so eine Wahrnehmung, was ist da im Raum,
genau,
wie kann
es ich
reagieren?
Genau, es ist im Zuhören.
Was wird gerade gebraucht auch?
So, ja, was wird gebraucht, was ist der richtige Pfad? Es ist wie so ein Herantasten.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwas anderes gemacht, das hat nicht funktioniert. Und es war, du konntest die Luft schneiden. Es war so, ich konnte nicht raus, ich konnte nicht drinbleiben, ich fühlte mich ohnmächtig, der Junge konnte kaum noch atmen und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war da als Clown mit meiner roten Nase und wollte ja Freude bringen und dann irgendwann zog ich dann aus meiner Tasche so einen Ballon raus. Ganz blöden, normalen Luftballon. So, und dann guckten sie so, die Mutter und der Sohn, sie schauten so und dann merkte ich, jetzt puste ich den mal auf. Und dann hielt sich die Mutter die Ohren so zu. Und dann schaute ich da und schaute zu dem Jungen. Und das ist ja eigentlich Zuhören auf einer bestimmten Ebene. Und schaute den Jungen an. Und dann fragte ich, jetzt hat sie die Ohren zu. Weil jetzt können wir uns ja über sie unterhalten. Wissend, dass die Mutter alles hört.
Ja.
Und dann sah ich so ein bisschen... Der Junge war echt schwach, also die Mundwinkel ging so ein bisschen nach oben so und dann lächelte er und dann fragte ich sich, sag mal, schnarcht deine Mutter? Fragte ich ihn dann, weil die hatten ja Rooming In und dann lächelte er schon und dann machte ich dann, sag mal, pupst dir auch viel? Fragte ich dann, pupsen geht immer und dann fing er an zu lachen.
Transparenter Einwurf, du hast mich vor dem Podcast gefragt, ob du alle Worte hier benutzen kannst. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Nee, das ging nicht. Pupsen war schon genug und dann lachten wir und die Mutter lachte und ich lachte und es ging dann und dann konnte ich alles machen und dann war das Eis gebrochen und ich bin dann gegangen und 2 Wochen später kam dann die Psychologin zu mir und der Junge war gestorben und die Mutter hatte zur Psychologin noch gesagt, das war das letzte Mal, dass sie zusammen gelacht haben.
Oh.
Und das war natürlich für mich so eine richtige Reise. Ne?
Ja.
Und das zeigt auch ganz gut, wie demanding, also wie anspruchsvoll das ist, oder sein kann. Also natürlich bist du manchmal auch zack und das Eis und der Moment ist da, aber gerade wenn du in Krisen bist und gerade wenn es darum geht, wie kann ich das jetzt schaffen? Ne? Wie kann ich jetzt die Krise sehen und gleichzeitig irgendwas finden, was uns Hoffnung, was uns in den Moment bringt, was Schönes gibt, wo wir eine gute Zeit, wo wir ein Zusammensein spüren. Wie geht das? Und, ja, und in der Tat hat das für mich im weitesten Sinne wirklich mit Zuhören zu tun.
Absolut. Also, ich habe da gerade ganz viele Bestandteile rausgehört, die wir versuchen, unsere Arbeit zu vermitteln. Es hat was mit Empathie zu tun, mit Präsenz, einfach nur hier sein und nicht drei andere Sachen machen und schauen, was braucht die andere Person gerade, mit einer Neugier auch, mit einer Offenheit. Und jetzt frage ich mich gerade nach dem, was du erzählt hast, wie hältst du so deine innere Balance? Also auf der einen Seite ist ja ein großes Maß an Empathie vonnöten. Und wenn du diese ganzen Geschichten mit nach Hause nimmst, ist das vermutlich auch keine ganz kluge Idee. Also wie kannst du das so ausbalancieren für dich?
Wie kann ich das ausbalancieren? Also ich bin an der, ich weiß nicht. Also ich es klingt vielleicht komisch, aber wenn ich dann nach Hause gehe, ist der Junge ja immer noch da. Und es geht ihm ja immer noch schlecht. Es ist, und ich kann dann sagen, wenn ich dann meine Kinder sehe, die ganz gesund sind, dass ich dann sehr dankbar bin dafür. Dankbarkeit. Ja, und ich habe das schon mal gehabt, also ich bin ja dann, wie gesagt, künstlerischer Leiter und ich bin ja dann zuständig auch für die Künstler und die können natürlich dann auch sagen, wenn sie was bedrückt. Ja, also wir haben zwar auch professionelle Supervision, aber manches kann ich dann schon auch selber abfangen. Und eine junge Mutter rief mich an oder kam zu mir und sie sagt, und sie spielte auf der Charité in Berlin, auf der Station, wo Unfallkinder mit Verkehrsunfällen ganz viel waren. Und sie sagte, er sagte zu mir, Reinhard, ich kann, das ist so schrecklich für mich. Ich habe jetzt, seitdem ich habe immer so eine Angst davor, vor diesen Unfällen. Ich nehme das mit nach Hause, weil das belastet mich total. Und dann sagte ich, ja klar, du kannst nur, wir können dir auch eine professionelle Hilfe zukommen lassen, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Erkenntnis, dass sowas gibt, die wirst du nicht wegmachen können. Das ist jetzt dein Leben, das ist jetzt so, also dass du das gesehen hast. Genauso wie wenn unsere Künstlerinnen und Künstler auf Missionen nach Griechenland, nach Lesbos gehen, ins Moria-Camp. Ja. Du kannst nur schauen, dass du dankbar bist für das, was du hast und für die Momente, die du hast, für die Natur, für deine Kinder, für die Momente, dass du es dir schön machst auf deine Weise. Und ja, das tut weh und das ist ein Schmerz und du musst das, du kannst es nur mal akzeptieren, dass das so ist, weil du kannst es ja nicht verdrängen, das ist nun mal da und du hast es jetzt nochmal gesehen und du hast dich erinnert, ach stimmt ja, dein Horizont hat sich erweitert auf eine sicherlich unbequeme Weise. Ja, und du hast jetzt nicht eine neue Landschaft entdeckt, sondern du hast entdeckt, dass sehr, sehr viel Leid auf der Welt ist. Und wenn du eine professionelle Hilfe brauchst, dann ist es meistens so, dass das etwas in deinem ein Trauma triggert. Dann kann ich nicht mehr helfen, weil dann ist etwas in deiner Vergangenheit passiert, was aufgearbeitet werden muss, weil es eine unverhältnismäßig große Reaktion auslöst. Aber bei ihr war das wirklich so, sie hat diesen Schmerz und sie konnte diesen Schmerz nicht aushalten. Ich habe gesagt, aber das ist so. Deswegen kann das nicht jeder machen, Klinik-Clown.
Ja. Ich glaube auch, es gibt diesen großen Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl. Ne, bei dem einen fühle ich halt wie die andere Person und bei dem anderen kann ich noch so ein bisschen in meinen eigenen Schuhen bleiben und sagen, okay, und was hilft dir jetzt? Ja, also da muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren. Und wo bin ich hier gerade? Bin ich in meinen Schuhen? Bin ich in deinen Schuhen? Schwinge ich mit oder kann ich dich gut unterstützen, indem ich einfach so in meiner Position auch bleibe und kann dich aber trotzdem begleiten.
Ganz genau. Und das ist ja auch, das kann man ja auch auf alles übertragen. Absolut. Also wenn man jetzt diese schrecklichen Nachrichten hört in der ganzen Welt und das nützt ja nichts, wenn wir uns von der Dunkelheit verschlucken lassen, also in unserer Psyche. Also wir müssen ja, andererseits sollen wir schon gucken, was los ist. Also wir sollen schon schauen, gucken, dass wir mit unserem besten Wissen und Gewissen das checken, was ist eigentlich richtig, wo ist eigentlich der Kompass in dieser Welt. Aber wir können nicht uns den ganzen Tag drüber mit beschäftigen, das ist ja ein großes Problem für uns alle, weiß ich nicht, für dich, aber dann zu sagen, okay, gut, ich weiß jetzt, wie die Wahl ausgegangen ist, ich weiß das jetzt, es ist gut, ich muss jetzt nicht noch immer wieder dasselbe Statement hören und dieselbe, und es ist ja, sondern ich kann einfach mal spazieren gehen, ich kann einfach mal raus in die Natur gehen und weil die möchte auch gehört werden. Das die stimmt. Möchte auch, dass man ihr zuhört. Und das ist, und ich glaube, deswegen finde ich dieses Thema so wundervoll. Ja. Also, weil zuhören, also, jetzt mal, es ist ja eine, Also für mich ist es Zuhören, es ist nicht passiv, es ist ja sehr aktiv und es ist auch gleichzeitig eine weibliche Domain, würde ich sagen. Ich will hier nicht mit Frau und Mann kommen, sondern mit weiblich und männlich in einer ganz archaischen Sichtweise. Mhm. Und nicht ich glaube eben, dass wir hören ja viel zu wenig zu. Wir hören auch der Natur nicht zu. Also auch der ganze Aktivismus, das ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel gedacht hätte, ich jongliere jetzt weiter, das tut dem Kind gut. Ja. Und nicht zugehört hätte, dann wäre das Kind das wäre übergriffig gewesen. Mhm. Ja, und bei allem Bewunderung für politische Aktivisten, auch da ist dieser Aktivismus ist was extrem Männliches, ohne dass ich das jetzt schlecht machen will. Also im Gegenteil. Aber ich glaube eben, ich möchte eher dieses Zuhören als etwas Wichtiges, als etwas profound, sagt man, als Wesentliches darstellen. Also, verstehst du, was ich meine?
Absolut.
Ist ein bisschen abstrakt jetzt.
Ich feiere das sehr, weil für mich ist das so eigentlich die Grundlage für alles, was irgendwie entstehen kann. Ich sage mal, es ist die Mutter aller Kernkompetenzen. Also das ist so die Basis, wie wir uns begegnen, ne? Und das kriegt einfach wenig Raum. Wir sind alle so auf Senden gepolt. Und das wird
Und das ist eben sehr männlich, finde ich jetzt. Aber wir müssen das auch nicht männlich.
Ich habe das jetzt gar nicht so in diesen Kategorien gesehen. Genau. Das ist einfach so Wahrnehmung, die ich habe. Ja. Und das Einzige, wogegen ich mich wirklich wehre, ist, dass man das so als Soft Skill bezeichnet, weil es ist wirklich harte Arbeit. Das ist wirklich deine Entscheidung. Und du musst nicht zuhören, dann hat das halt Konsequenzen. Ich empfehle mal so zu hören. Und vor allem diesen Podcast. Genau. Du hast gerade was gesagt, was mich auch nochmal in eine nächste Frage führt. Und zwar stelle ich mir die Frage, wenn du bei den Patienten im Raum bist, ob du manchmal auch Dinge erfährst, die die Angehörigen zum Beispiel noch gar nicht wussten.
Aha, okay.
Ich erzähle mal, was ich damit meine und vielleicht löst das bei dir irgendwie auch einen Impuls aus. Also es gab nämlich mal eine Ärztin, deshalb komme ich drauf. Dr. Riemann hieß die und die hat mit Diabetespatienten gearbeitet und vor allem mit Teenagern. Und das waren halt Patienten, die schon ganz lange mit der Krankheit lebten. Die haben eine strenge Diät gehalten ihr ganzes Leben lang. Die haben sich selbst Insulin gespritzt und auf einmal sind sie in der Pubertät. Und wir wollen das tun, was alle anderen machen. Wir sind in der Clique, wir sind cool, wir wollen das essen, was alle anderen essen. Wir sind so ein bisschen nachlässiger mit unserer Krankheit vielleicht. Vergessene Injektion und landen mitunter im Koma oder auch mal im Schockzustand in der Notaufnahme. Und das ist natürlich total aufreibend für Eltern. Und was sie dann gemacht hat, ist, sie hat zwei Diskussionsgruppen gebildet mit jeweils drei Jugendlichen und drei betroffenen Eltern, aber es waren nicht die passenden Eltern. Also die hatten fremde Eltern quasi in ihrer Gruppe. Und das erwies sich als super effektiv, denn die Kinder, die haben ihre Nöte geteilt und ihre Perspektiven und die Eltern, die es nicht mehr geschafft haben, ihren eigenen Kindern zuzuhören, saßen da mit großen Ohren und ließen wirklich sich kein Wort von dem entgehen, was diese fremden Teenager ihnen erzählt haben. Und das hat natürlich zum größeren Verständnis wieder für die eigene Situation und für die eigenen Kinder geführt. Das war super. Es gab eine neue Gesprächskultur und auch die Zahl der Notfälle ging zurück.
Also das heißt,
und dann gebe ich dir gleich das Wort. Manchmal ist es auch bei Zuhören draußen, wenn wir auf der Bank sitzen und da kommen fremde Menschen, ist so die Erfahrung, dass es viel leichter ist, sich jemandem anzuvertrauen, den man nicht kennt. Wir haben keine Verantwortlichkeiten füreinander, wir haben keine Verbindung, wir haben irgendwie, ich muss mich hier um keinen kümmern, ich bin einfach nur da. Mhm. Und ich frage mich, ob ihr so gleiche Situationen vielleicht erlebt.
Ja, sicher. Ganz viel. Also das ist natürlich so. Also ich habe eine Geschichte, fällt mir dazu ein, wo ich eine Übergabe hatte in einem Kinderkrankenhaus und da die Schwester sagte mir, da ist die Jessica oder jetzt war ihr erfundener Name, die hat jetzt seit 5 Tagen nicht mehr gesprochen. Mhm. Also die hat kein Wort mehr geredet, weil die hatte so ein ganz hässliches, die war 14, 15, hatte so ein Verunkel an der Nase. Mhm. So ziemlich, ziemlich krass sein, so richtig so. Und wenn sie dann ganz viel Wert legt, es gibt da Jugendliche und Jugendliche, aber bei ihr war das wohl extrem, dass sie nicht mehr reden konnte. Also es war, ihre Existenz war wirklich gefährdet für sie. Und dann habe ich gesagt, na gut, okay. Und dann bin ich dann, habe angeklopft, habe die Tür aufgemacht, dann saß diese Jessica auf ihrem Bett und hatte dann so einen Verband auf der Nase, so einen weißen, so fetten. Und dann habe ich zu, was? Dann habe ich zu ihr gesagt, ach, hallo Kollegin, habe ich gesagt. Und dann hat sie gesagt, das wusste ich, dass du das sagst. Und dann hat sie wieder gesprochen. Und dann, und das war natürlich eine, das hat Provokation hat genutzt, ne? Also in dem Fall, also ihr nichts, ihr was zuzutrauen, ja, in dem Fall. Und der Professor Berger, als wir anfingen im Herzzentrum in Berlin zu spielen, der sagte, wir sollen ein Protokoll führen, weil er wusste, dass wir die Kinder und die Menschen ganz anders erleben als die Ärzte. Mhm. Dass die Kinder sich uns ganz anders zeigen. Ja. Dass sie eine ganz anders reagieren, weil etwas in ihnen auch gespiegelt wird, was ja auch in ihnen, und das ist es ja eigentlich. Mhm. Also es ist ja dieses Prinzip, dass da, wenn da ein Clown ist, der holt ja Sachen hoch bei uns. Die manche lachen, manche finden das peinlich, manche finden das plump und unklug, und es ist alle möglichen Reaktionen, und das sind immer Projektionen. Also, absolut. Weil es ist immer ein Clown, der einfach ein Clown ist. Also der nicht, und ja, also das insofern, ja, würde ich sagen, doch, das ist so. Aber
und kann uns so diese Haltung eines Clowns, du hast mal gesagt, das sind Anti-Helden des Leistungsprinzips, das fand ich sehr schön,
ja.
Kann uns diese Haltung auch dabei helfen, im Alltag auch bessere Zuhörer zu werden?
Total. Also ich glaube auch, also wo soll man anfangen? Also es ist ja, also Perspektivenwechsel, dieses Wort gibt's ja, und dann die Welt mit den Augen eines Clowns zu sehen. Und was bedeutet das für dich?
Ja.
Was bedeutet das für jeden anderen? Was heißt das eigentlich, die Welt mit den Augen eines Clowns zu sehen? Die Dinge zum ersten Mal zu betrachten? So zu tun, als ob wir das gar nicht kennen? Also jenseits unserer Sozialisation, was ist das? Wenn ich sehe, das ist ein Stuhl, so, und zu schaffen, das nicht als Stuhl wahrzunehmen, sondern als sowas eben. Also, und das ist so eine Seite. Und das hilft auf jeden Fall. Es ist so eine Verbindung mit was sehr emotional Gefühlvollen, glaube ich auch. Mhm. Es hilft, in das Spielerische zu leben. Ja, das spielerische Prinzip zu gucken. Also das ist ja das. Also wir gucken ja immer, wo ist jetzt das Spiel? Wo fängt, was ist das, was ist hier das Spiel? Und nicht, dass es ein sehr ernstes Spiel, ein Spiel wie Kinder spielen, mit voller Hingabe gespielt. Und doch, das muss man üben. Wir haben ja auch so Humorseminare, die wir anbieten.
Ja.
Jetzt seit 7, 8 Jahren vor allem für Pflegerinnen und Pfleger und für Menschen, die in Pflegeheimen arbeiten, aber auch in Krankenhäusern. Und da geht's ganz viel darum. Also wir sagen dann immer, ja gut, wir können das nicht ändern, wir können nicht machen, dass ihr mehr Geld kriegt, wir können nicht machen, dass ihr mehr Leute bekommt, weil ihr so da aus dem letzten Loch pfeifen. Aber wir können euch zeigen, wie ihr die Arbeit machen könnt, wie ihr vielleicht selber damit umgehen könnt mit all diesem Stress. Und dass ihr mal einen Schritt zur Seite tritt. Und da kommt natürlich ganz viel das hat natürlich auch viel mit dieser Achtsamkeitssachen zu tun, wobei ich habe das jetzt erst so einem Freund gesagt, also dass dieses Wort Achtsamkeit ist ja eigentlich schon ziemlich strapaziert. Und ich finde es alles super. Also wir sind unter uns, genau. Ich habe ja auch den Gründer, den Thich Nhat Hanh begegnet und so. Und auch, das kommt ja von Buddha ursprünglich, die ganze, von den 7 Säulen der Buddha, ich bin kein Buddhist, also habe das aber ein bisschen gelernt. Ich mag, also in Englisch heißt es Mindfulness. Und Mindfulness finde ich besser. Und Achtsamkeit, das klingt für mich so Achtung. Das klingt so viel nach, das macht was Komisches mit mir. So, man muss immer achtsam sein. Es ist so selbstkontrolliert. Es ist so ein bisschen, ich weiß schon, dass was anderes damit gemeint ist. Aber was es mit mir macht, ist witzig irgendwie. Ja. Wenn ich dann aber sage, zum Beispiel Wachsamkeit oder spielerische Wachsamkeit, dann denke ich, ach okay, ja, das ist schön irgendwie. Da muss ich wach sein, ich muss gucken, was sage ich dir, ich muss wach sein, ich muss zuhören und ich muss merken, ich muss wach sein, und wenn zu merken, dass ich nicht zuhöre, zum Beispiel, Also so eine Sache. Also als bin ich, habe ich mich ausgeflüchtet.
Ja, alles fein. Und ich habe schon wieder so viele Parallelen zwischen unserer Arbeit auch entdeckt, indem, wie du gerade geantwortet hast, ich habe mir die Neugier gemerkt, die habe ich rausgehört, auch die Leichtigkeit. Und ich glaube immer, dass wir Leichtigkeit brauchen, um auch in eine Tiefe zu kommen. Ja, sonst sind wir in diesen Trampelfaden, diesen vermeintlichen Sicherheiten unterwegs und es gibt es nicht. Also es gibt keine Sicherheit. So, that's it. Und auch die Emotionalität. Und was mir auch manchmal hilft, ist so, mich selber nicht so ernst zu nehmen. Mhm. Über mich selbst lachen zu können. Wenn ich dann auch jemanden zuhöre und sage und merke, ich habe den in so eine Schublade vielleicht reingepackt, zu sagen, oh Mann, jetzt habe ich wirklich den ganzen Tag was zum Thema Zuhören erzählt und jetzt unterläuft mir hier so ein Lapsus. Tut mir leid, ich wiederhole nochmal den Satz, wir fangen nochmal an, weil ich war gerade ganz woanders. Ja. Irgendwie sowas.
Ja.
Und dazu muss man aber auch von sich selbst, von dieser Strenge ein bisschen loslassen und sagen, oh Mann, was ist mir hier wieder passiert? Und das hilft und das verbindet. Und ich finde so dieses Lachen verbindet ja auch total.
Total, ja. Finde ich auch.
Ja.
Ich finde auch zum Zuhören, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, weil du sagtest vorher, Zuhören ist Tough Business, irgendwie sowas hast du gesagt. Also es ist nicht so ein Soft Skill.
Es ist nicht was man so nebenbei macht. Ne?
Und warum ist es so? Ich bin deiner Meinung. Es ist, weil es wahnsinnig viel Mut braucht. Also es braucht wahnsinnig viel Mut, weil wenn ich dir wirklich zuhöre und einen festen Standpunkt habe, dann muss ich die Kontrolle aufgeben. Ja. Weil ich muss komplett, wenn ich wirklich, wirklich zuhöre, dann weiß ich nicht mehr, was ich vorher gedacht habe. Dann verliere ich mich da drin.
Und das ist okay.
Und das kostet Mut, weil es könnte sein, dass ich meinen Standpunkt verliere und im freien Fall bin. Und das ist Clown. Mhm. Das ist Clown, im freien Fall zu sein, weil in dieser kompletten Unsicherheit, im Raum der Unsicherheit, der kompletten Verletzlichkeit, weil ich muss dir jetzt vertrauen. Ich bin dir irgendwo auch ausgeliefert, ja, im gewissen Sinne. Und das ist, wenn man das mal erlebt hat als Clown und die Freude daran erlebt hat, das zu teilen mit anderen und dann gemerkt hat, wie schön das für andere ist, wenn sich jemand so zeigt, das ist super cool. Also das macht süchtig. Aber man muss diesen Mut haben, es aufzugehen. Und das sehen wir halt. Und das ist das Problem eben auch in der Politik wahrscheinlich. Also, dass den Menschen das nicht klar ist. Ne? Dass sie alle im Dilemma sind und sich wie in so einem Hamsterrad drehen. Also, es verändert sich ja nichts, weil sie kaum einer es wagt, in den Raum der Unsicherheit zu gehen, in den Raum des Chaos sich zu begeben und zu schauen, okay, was gibt's hier, weil dann kann Veränderung passieren. Dann passiert was Neues. Das habe ich bei dem Kind erlebt mit der Mutter und dem Ballon. Plötzlich erlebe ich was Neues. Schnipp, hört man das gut im Dings? Schnipp, wenn man schnippt.
Das ist bestimmt toll. Man sagt auch mehr Schnipsen im Podcast. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Weil du zugehört hast.
Ja, weißt du, du hast das mit dem Mut gesagt und ich war wieder so, ja, nächste Parallele, denn wenn ich wirklich tief im Zuhören bin und das meine ich mit Mut, womöglich höre ich was meine Position verändert. Womöglich muss ich mich mal von dem verabschieden, was ich jetzt 30 Jahre als vollkommen okay und cool fand.
Ja.
Und da sind, glaube ich, viele Menschen gar nicht bereit zu.
Genau. Und das ist eben, und ja, es ist, wenn wir auch der Natur mal zuhören und also das tut schon weh. Also wenn man der Natur in die Wälder geht und ihr zuhört und den Bäumen zuhört. Natürlich reden die nicht mit Deutsch zu einem, sondern die, aber man hört zu. Und ich glaube wirklich, also wenn ich einem missbrauchten Kind, wenn ich das die ganze Zeit nur bedauere, dann, oder wenn du im Krankenhaus liegst und dir geht's schlecht und deine Freundinnen kommen vorbei und du tust ihnen nur leid die ganze Zeit und sie zeigen dir das auch, dann hören sie dir nicht richtig zu, weil du willst eigentlich was anderes. Ne? Ja. Du willst ja eigentlich, dass sie sich in deiner Gegenwart wohlfühlen. Ja. Und du willst aber auch wahrgenommen werden in deinem Schmerz und alles mögliche. Und so ist es, glaube ich, auch mit der Natur, mit der Erde. Ja. Sie will schon, dass sie wahrgenommen wird, aber sie möchte auch, dass ich mich wohlfühle mit ihr, glaube ich. Ich glaube, das ist genau dasselbe. Und ich glaube, dass das zu wenig passiert, ehrlich gesagt.
Jetzt haben wir die Erde als Patientin. Wie kriege ich denn jetzt eine andere Flughöhe? Denn, sag, ich wollte noch mal hin zu diesem Unterschied, was deine dein Publikum angeht. Mhm. Also ist das ein Unterschied, ob du kleinen Menschen begegnest oder ob du in einem Seniorenzentrum arbeitest mit Demenzkranken? Du hast ja so ein paar Szenarien auch geschildert eingangs, wo du unterwegs bist. Gibt es da so Beobachtungen, wie sich dein Publikum unterscheidet oder auf dich reagiert? Oder ist die Essenz eigentlich genau die gleiche jeweils?
Naja, die Kinder sind halt sehr unmittelbar so, ja, die reagieren ziemlich schnell und es kommt mehr zurück in Anführungsstrichen. Hm. Und bei den Senioren muss man schon mehr, vor allem wenn die dement sind, du musst schon auch anders dran gehen. Du musst anders mit ihnen arbeiten. Wir machen ja viel mit Musik auch, aber auch für Kinder, aber auch vor allem für Senioren hilft das sehr. Und die haben halt das Leben schon so hinter sich und du kannst auch mehr mit Konventionen spielen, zum Beispiel. Also das, was sie so kennen, guten Tag und das Wetter ist schön. Und wenn du das dann größer machst und damit dann spielst, clownesk, das machst du bei Kindern nicht so. Aber von der Essenz her ist es eigentlich, finde ich, jetzt dasselbe. Mhm. Also von der Essenz her, dass ich da mit einem Wesen reingehe, mit einer Haltung reingehe, in einer bestimmten Spielfreude bin, ja, die sich ganz automatisch mit der Atmosphäre verbindet. Und das passiert dann ganz automatisch, dass ich dann anders agiere auch. Mhm. Ja, weil ich ja Antennen habe, wie du sagtest, Resonanzkörper habe. Mhm. Und das bewirkt dann eben auch ein anderes Spielen.
Ja. Ich habe so ähnliche Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich arbeite ja auch mit großen Menschen und mit kleinen Menschen, sage ich immer. Und gerade mit Kindern sind natürlich in den Übungen, die übrigens, glaube ich, ganz viel auch mit dem zu tun haben, wie du arbeitest und wie du unterrichtest, sind die unfassbar fantasievoll und also wirklich voller Ideen, was da alles passieren kann.
Die Kleinen, die Kinder jetzt?
Ja. Also im Gegensatz zu den Erwachsenen. Mhm. Und ich weiß aber noch, wenn ich mit Kindern arbeite, dass mich dann abends mal eine Mutter anrief und gefragt hat, ob ich jetzt Benimmseminare geben würde. Ah, ja? Weil das ja was mit Zuhören zu tun hat. Ich so, nein, ist nicht
so.
Und wie ist das?
Ja.
War das so ein ganz witziges Feedback.
Ja. Interessant, so, ja, komisch, ja. Ja, die denken dann gleich, das ist so eine, hör ich dich zu, ne? Ja. Das ist dann, ja,
das heißt, ist sprachlich, semantisch, auch wenn man sagt, hör mir zu,
ja,
heißt eigentlich, ich möchte, dass du tust, was ich sage. Ne?
Ja, ja, hör zu oder auch gehorche mir.
Ja, ja,
das
genau
ist ja auch was davon.
Darum geht es ja gar nicht.
Nein.
Aber das Witzige ist, dass so die Aha-Momente, sie sind eigentlich an den gleichen Stellen, egal mit wem ich arbeite. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich ist.
Auf jeden Fall, glaube ich auch. Ja. Es geht immer darum, irgendwo eigentlich sich im anderen ein Stück weit zu verlieren auch, finde ich.
Hm. Das ist schön, ja.
Sich im anderen
so loszulassen von dem, was mir auch durch den Kopf geht, ja.
Und wenn beide das machen, dann sich im anderen verlieren, ist doch krass. Was passiert dann? Dann passiert irgendwas, was wir gar nicht kennen und dann passiert was Neues. Dann
aber das ist wie im guten Gespräch, ne? Es geht um das dazwischen und was auch nur in dem Moment gerade möglich ist, weil natürlich, je besser ich zuhöre, desto sicherer bist du in dem, was du sagst und das ist ja keine Einbahnstraße.
So.
Und wahrscheinlich ist es bei deiner Arbeit genauso.
Ja, wir kennen das auch, wenn du im Workshop bist und du hast ganz viel kritische Blicke, dann bist du nie wirklich richtig gut. Ne? Mhm. Also, und wenn dann aber sehr viele Blicke, die wohlwollend sind und lachen, dann wächst du über dich hinaus.
Absolut.
Ja, ne?
Ja. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, ein ganz großer Bestandteil von gutem Zuhören ist es auch Pausen und Stille.
Mhm.
Wie ist das bei dir?
Ja, ich bin ja sehr lebendiger Mensch und dennoch ist Stille für mich, also lebendiger wird, dass ich auch öfter mal viel rede, glaube ich. Ich glaube schon, müssen andere sagen. Also, und trotzdem ist die Stille für mich also total wesentlich. Also es ist ganz, ganz entscheidend, was dazwischen, die Zwischenräume, das, was nicht gesagt wird. Also darauf zu hören, was du nicht sagst, ist auch spannend. Ja? Mhm. Sich darauf mal zu konzentrieren. Was sagt, du sprichst zu mir und ich höre auf das, was du, was sagt sie jetzt nicht? Und Stille ist ja immer da, im Grunde. Auch während ich rede, ist ja Stille da. Und trotzdem ist es manchmal wichtig, einfach versuchen, still zu sein. Und wenn man dann still ist, indem man nicht mehr redet, geht's dann im Kopf weiter. Und bis der dann still ist, das kann manchmal dauern. Und da muss man dann eben was anderes haben. Hm. Ein anderes, zum Beispiel, wenn man verliebt ist, dann gelingt es ganz gut, nicht mehr zu denken, dann geht's gar nicht anders. Dann bist du verliebt und bist da. Manche Leute machen dann Übungen wie Meditation oder sie atmen, sie konzentrieren sich auf den Atmen, um dieses ständige Plappern im Kopf weniger werden zu lassen. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch hier so, dass man das mit einer Prise Humor machen muss. Also, dass man nicht zu streng mit sich sein soll. Also, ich denke jetzt gar nicht. Oh, jetzt denke ich schon wieder. Ich denke schon wieder, dass ich denke. Und dann, das ist ja im Grunde absurd. Dann kann man ja eigentlich nur lachen. Das heißt, okay, dann denke ich. Und dann sehe ich, dass ich sehe, dass ich denke. Und dann, ja, genau, ja. Dann sehe ich, dass ich sehe, dass ich denke. Und dann sehe ich, dass dann jemand sieht, dass er denkt. Und zack. Ja. Und irgendwann wieder Schnips. Und irgendwann ist die Stille da.
Ja. Ja,
irgendwann ist dann die Stille da. Und die ist etwas, was uns total verbindet. Auch wie das Lachen. Also, was mich über mich selbst herauswachsen lässt. Und dann ist man total verbunden. Und das ist eigentlich dann das, wo auch wir als Clowns immer wieder hinwollen, über uns selbst, dass uns zu verlieren. Weil dann, wenn ich verloren bin, wenn ich dir richtig zuhöre, kann ich auch nicht mehr denken. Dann bin ich auch still, glaube ich. Also ich meine, Momo, das ist ja eigentlich das Synonym des Zuhörens, dieses Mädchen. Also dieses Buch von Michael Ende. Und die war wirklich still. Das konnte man richtig spüren beim Lesen des Buches.
Und sie war auch ganz bei den anderen. Und gutes Zuhören heißt ja nicht, dass ich nicht rede. Also ganz im Gegenteil. Ich bin ja schon Resonanzkörper. Ja. Ich wiederhole was. Ich schaue, dass ich mir so eine Verständnisquittung vielleicht abhole. Stelle Fragen, die dich in deinem Denken auch weiterbringen. Aber der Fokus liegt bei dir und nicht bei mir. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage und ich bin sehr gespannt, wie wir da auseinandergehen. Und zwar, warum ist Zuhören und Humor in schwierigen Zeiten so heilsam und so wichtig?
Okay, warum ist Zuhören? Naja, Zuhören hat viel mit Mitgefühl zu tun und ich glaube, das tut im Moment uns allen gut, Mitgefühl, allen Menschen. Es ist was Universelles, das kann jeder gebrauchen. Alle jeglicher politischer Couleur brauchen Mitgefühl letzten Endes. Also wir sind alles verletzte Seelen und das kann ich nur entwickeln, wenn ich zuhöre. Wenn ich dabei aber zu streng mit mir bin, dann wird das Mitgefühl vielleicht nicht mehr angenommen. Es braucht also diese gewisse Leichtigkeit und dafür ist der Humor unglaublich wichtig. Ich wurde mal von einer Journalistin gefragt, die hat gebeten, bestimmte Personen von Berufsgruppen gebeten, in einem Satz ihren Beruf, die Essenz ihres Berufes zu beschreiben. Und dann hat sie mich das gebeten. Und ich habe da dann echt drüber nachgedacht für den Clown, was dieser eine Satz ist, der es trifft. Und das passt eigentlich sehr ganz gut zu deiner Frage. Und dann habe ich gesagt, okay, habe ich wirklich tagelang. Und dann habe ich, habe ich gesagt. Alles ist wichtig. Alles. Du bist wichtig. Ich bin wichtig. Die Welt draußen ist wichtig. Alles ist wichtig. Aber nichts ist wirklich ernst. Und dann hat man eigentlich, mit diesem Mindset hat man eigentlich beides so. Also ich höre dir zu und gleichzeitig wissen wir beide, dass es eigentlich alles auch ein Spiel ist. Es ist eigentlich alles, wir sind irgendwo, es ist irgendwo und es ist schön, dass wir zusammen sind. Und ich fühle mit dir, du fühlst mit mir und irgendwie ist da noch was anderes, was unseren Schmerz sekundär werden lässt und wir lachen drüber.
Alles ist wichtig und nichts ist ernst.
So.
Reinhard, wie können wir, wenn ich jetzt große Lust habe, die Roten Nasen zu unterstützen, wie mache ich das am besten?
rotenasen.de. Ganz einfach. Da kann man
spenden.
Wird einen angesprungen.
Glücklich sein.
Man wird angesprungen von Spendenaufrufen. Aber ernsthaft, also ich finde das ziemlich cool, weil wir machen ja diese Arbeit, wir bringen dann Hoffnung zu Menschen in schweren Zeiten und gleichzeitig unterstützen wir auch diese Kunst Na, also wir haben zum Beispiel in der Corona-Zeit konnten wir alle Künstler weiterfinanzieren, dank der Spenden, die wir bekommen haben. Ja. Und dadurch mussten die nicht in Kellnern jetzt. Also nichts gegen Kellnern ist auch wichtig. Kann man übrigens auch gut mit Zuhören machen.
Und auch mit Humor.
Und auch mit Humor. Ich war ein miserabler Kellner, weil ich überhaupt nicht zugehört habe, als die Leute ihre Bestellung gegeben haben. Merkt man auch eigentlich, wenn ein guter Kellner echt zuhört, dann merkt man aber auch manchmal, wenn Kellner nicht zuhören.
Ja, ich glaube, der Kellner merkt das auch am Trinkgeld. Also, alles ist wichtig, nichts ist ernst.
So ist
Herzlichen
es.
Dank.
Dankeschön, Alexandra.
Postcard. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Reinhard Horstkotte. Danke, dass du uns an deiner Magie und deinem Gespür hast teilhaben lassen. Wir können alle eine ganze Menge von deiner Arbeit lernen, glaube ich. Und wer Lust hat, die Roten Nasen Deutschland zu unterstützen, der schaut bitte in unsere Shownotes, den wir auf eure Website verlinken. Ich bin Alexandra Perl. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Ja.